Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 2 mit Reflexe. Wie immer am letzten Freitag des Monats hat Reflexe einen Gast eingeladen, um die letzten 30 Tage in unserem kulturellen Umfeld mit einem ganz persönlichen Blick zu streifen. Heute begrüßt Michael Sennhauser den Publizisten, Künstler und Internetaktivisten Stefan M. Seidel von Rebell TV.
Stefan Seidel, herzlich willkommen bei unserem linearen Echtzeitmedium.
Michael Sennhauser, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Wir werden nun die nächsten rund 28 Minuten in chronologischer Abfolge reden. Das heißt, die Zeit verstreicht so, wie sie verstreicht. Wir haben Sekunde für Sekunde zur Verfügung. Ganz anders funktioniert das bei Ihnen auf der Webseite rebell.tv. Sie haben da einen Blog drauf, Sie haben Radio und TV drauf, man kann Filme ansehen, aber das Ganze hat mit Echtzeit wenig zu tun. Man kann sich da durchklicken, man kann sich die Sachen selber zusammenstellen und das, was Sie da veröffentlichen, das ist in der Regel auch nicht chronologisch, sondern thematisch oder assoziativ geordnet. Haben Sie überhaupt ein Ordnungsprinzip auf diesen Seiten?
Also wir arbeiten an einer Prozessierung von Informationen. Das ist, vielleicht hat das auch, wo wir dran arbeiten, auf dfdu.org, also wo eigentlich diese Plattform rebell.tv eigentlich sich hinentwickelt. Aber Michael Sennhauser, Sie sprechen natürlich, also Sie gehen da wirklich mitten ins Zeug, also die Vorstellung von Zeit finde ich extrem wichtig. Ich war eingeladen auf Schloss Neuhardenberg, da haben sich 12 Wissenschaftler zurückgezogen und da hat sich, die haben dann den Herr Panzer vom ZDF Nachtstudio und mich eingeladen, dass wir da zuhören dürfen, was die Herren da Großartiges besprechen. Und da hat mir der Hirnforscher Pöpel gesagt, für Sie bestehe das Jetzt aus etwa 3 Sekunden.
Das Jetzt ist jetzt, also immer schon vorbei.
Ist immer schon vorbei. Und das finde ich wirklich so interessant, dass ich selber ja in einer völlig anderen Welt lebe. Also ich bin ja eigentlich immer nur im Jetzt. Und auch wenn ich über die Vergangenheit rede, rede ich jetzt darüber. Und wenn ich über Zukunftsängste und Hoffnungen und bin ich auch nur im Jetzt. Und deshalb, ich finde das immer ganz lustig, dass die sagen, ah, du bist im Internet, das ist alles so schnell und so. Sag ich, nein, langsamer und langweiliger an meinen Themen rumnagen, das geht gar nicht.
Man könnte das, wenn man das konkretisieren möchte, vielleicht so beschreiben, auf Ihrer Internetseite finden sich zum Beispiel kurze Filme, eine Art Interview. Sie sprechen mit jemandem.
Also ich sage dem nicht Interview. Weil es sind ja Gespräche, es sind Begegnungen, ich kenne die ja meistens gar nicht. Da kommen wild fremde Leute daher. Und, ja, genau.
Und diese Filme sind sehr ungewohnt für uns als normale Medienkonsumenten, gerade weil sie so anders wirken. Ich habe heute Morgen einen angeschaut, da sprechen sie mit jemandem, dann läuft jemand durchs Bild, entschuldigt sich und sie sagen, macht nichts, wir machen gar kein richtiges Fernsehen hier. Was heißt denn richtiges Fernsehen? Also wie würden Sie die Unterscheidung machen zwischen Ihrem Internet-TV und richtigem Fernsehen?
Ja, keine Ahnung, das richtige Fernsehen hat ein Sendungsbewusstsein und das Programm ist immer voll und keine Ahnung. Also eben, da gibt es einen Kanal und der wird gefüllt und je professioneller das es wird, umso dramatischer wird es, weil eben dann kann man sagen, ah, die Leute kommen um 8 vom Nachtessen, also müssen wir ihnen Tagesschau geben und dann kommt der Kampf, wer darf jetzt das beste Programm bringen. So, keine Ahnung, ich glaube, das ist richtiges Fernsehen, also wenn es irgendwie...
Also der Zwang zum Füllen des Programms und der Zwang auch die Zeit mit etwas zu füllen.
Und an Rezipienten zu denken zum Beispiel? Immer daran zu denken, wer hört da mit und was wollen die jetzt und wie kann ich die fesseln, dass sie noch ganz lange dranbleiben und solche Dinge. Also das sind ja.
Und Sie blenden die Rezipienten aus bei Ihrer Arbeit?
Ja, ich zitiere ja immer meinen Cousin, fake, gell? Mein Cousin Christoph Schlingensief, der hat einmal gesagt, mich interessieren, oh, jetzt kann ich es gerade nicht mehr sagen, Die Rezipienten gehen mir, ich brauche kein Publikum, so heißt es. Ich brauche kein Publikum, ich will meine eigene Droge produzieren. Das finde ich schon mal ganz gut, um einfach so einen Raum frei zu bekommen. Hört mal auf, es gibt noch ganz anderes. Ich nage an meinen Themen auf eine bestimmte Art und Weise. Ich publiziere nicht, ich lege ab. Und dass man da jetzt auch noch zuschauen kann, mitgehen kann, mitschreiben kann, mir E-Mails schicken kann und sagen, hey, also wenn du den von der Kamera gehabt hast, dann hättest du aber wissen müssen, dass du das und das hättest frei und so weiter. Also es ist eigentlich schon mein Nagen an und für sich ist eigentlich schon ein Nagen mit anderen, die offenbar, sonst wären sie ja nicht da, an ähnlichem hängen.
Es ist ja auch faszinierend, also wenn man in Ihren Blog schaut, dann wirkt das zunächst wie ein Zettelkasten. Da tauchen Stichworte auf, Ideen, ab und zu eine Frage, fast nie Antworten und hin und wieder aber auch methodische Hinweise. Und einer, der zieht sich durch, der taucht nicht nur im Blog auf, sondern auch auf allen anderen Seiten. Das ist der Subtraktionismus. Unter jedem Blog-Eintrag steht, dieses Blog ist kein Subtraktionsblog. Können Sie das erläutern?
Das ist nur für die Journalisten gemacht, die kommen und denken, oh mein Gott, der kann nicht einmal groß und klein schreiben und der weiß nicht so. Und weil sie denken, oh, der ist vor der Kamera, der denkt, er ist so toller Moderator und er will sicher irgendwie zu Sat.1 kommen, also Blödsinn. Und ja, also eben tatsächlich Blog nenne ich Zettelkasten. Tatsächlich so. Also Sie haben vorher nach den Phasen gefragt oder nach dem Ordnungsprinzip. Man könnte jetzt, wenn man auf Rebell.tv kommt, sehen, also man hat TV, Radio, Blog. Das ist so die erste ganz große Phase. TV hat einfach Television, fernscheinende Ideen werden da in die Nähe gerückt. Also das sind halt einfach Videos.
Ja, kurze Videos, man sieht Leute sprechen oder auch nicht. Man sieht zum Beispiel jemand, der in Oberhausen Zettel an die Stühle klebt, die Stühle reserviert für die Jury.
Genau. Das sind also kleine Sequenzen. Das allermeiste von diesen bald 4000 Schnipseln sind wirklich Begegnungen mit Gesprächen eben. Die meisten kommen selten noch einmal vor. Ich versuche teilweise aber auch, gerade junge Wissenschaftler oder Journalisten so auf ihrem Weg zu begleiten. Peter Hogenkamp wäre ein Thema.
Das ist ein Blogunternehmer in Zürich, der jetzt zur NZZ Online wechselt. Also jemand, der versucht hat, das Internet kommerziell zu verwerten auf eine neue Art, indem er ein altes Verlegermodell übertragen hat. Er hat Blogs eigentlich zu kapitalisieren versucht.
Genau. Da kann man jetzt eigentlich bei mir dann wieder vorbeikommen und sagen, hey, wie sah das eigentlich 2006 aus, wie er da von Zeigs weggegangen ist? Was hat er da für Hoffnungen gehabt? Dann später sieht man ihn wieder auf Konferenzen. Wo ist er jetzt dran? Was will er mir zeigen? Was findet er wichtig, dass ich jetzt das endlich verstehe? Solche Dinge. Also auch dort, so, das ist TV. Das wird einfach abgelegt. Das schneide ich eigentlich auch nicht. Das liegt einfach da und wartet irgendwie.
Könnte man sagen, die Fülle des Materials, also wenn Sie an den Kurzfilmtagen in Oberhausen waren, jetzt im Mai, an der Ars Electronica in Linz, wenn Sie an diesen Ereignissen gefilmt haben und dieses Material dann mehr oder weniger ungestaltet in den Zettelkasten legen, dann ergibt sich erst etwas über die Jahre hinweg eigentlich, weil man das Material dann neu gruppieren kann, weil sich Zusammenhänge erst mit der Zeit ergeben. Ist das ein Prinzip?
Logo. So haben wir es dann gemacht mit Radio. Dann haben wir einfach gesagt, okay, also wenn es ein MP3-File ist, dann schmeißen wir das in Radio. Und schon diese Begriffe haben natürlich dann die Journalisten wieder verrückt gemacht. Ja, TV, ich kann es nicht oder was ist jetzt los? Radio, also so. Und dann kommt dieses Blog und vom Blog aus wird das verlinkt. Genau darum geht's. Es liegt rum. Ich nehme es wieder auf, ich sage vielleicht was drüber, jemand kommt und sagt mir etwas darüber. So, also das geht einfach mal so vor sich hin. Die Tina Piazzi schaut dann so übers Jahr hinweg, wo sie mich überall hinschickt. Da haben wir so Kategorien Kunst, Wissenschaft.
Tina Piazzi, das ist Ihre Geschäfts- und Arbeitspartnerin.
Ja, und die Mutter meiner Tochter und vor allem mein Boss. Also es ist ein bisschen bastig, ja, genau. Und also so, da machen wir schauen immer so übers Jahr hinweg, machen wir Kunst? Sind wir in der Umgebung von Wissenschaft? Sind wir in der Umgebung von Politik? und sind wir in der Umgebung von Ökonomie. Und so schauen wir so übers Jahr hinweg, wo ich so bin, an welchen Veranstaltungen. Und dann darf ich aber machen dort, was ich will. Ne? Also ich gehe eigentlich wir wählen sehr gezielt aus, aber wenn wir dann dort sind, mache ich, was ich will. Und meistens höre ich dann nicht richtig zu. Und das finde ich auch eine lustige Spannung. So, was passiert mit mir, wenn ich in Oberhausen bin? Ne?
Versuchen wir doch das an einem Beispiel zu konkretisieren. Ich bin Filmjournalist, mein Fach ist Kino und Film. Ich war am Filmfestival in Cannes,
ich auch im Mai, ja, klar,
war toll. Während Sie in Oberhausen an den Kurzfilmtagen waren. Ich muss mir Themen suchen, von denen ich annehme, dass sie das Publikum interessieren. Ich suche mir ein Thema, zum Beispiel einen neuen Schweizer Film von Jean-Stéphane Bron, ein Film über Cleveland, eine Kleinstadt in den USA, die die Banken verklagen.
Sehr hörenswert, auf DRS2 im Archiv.
Darum geht es mir im Moment gar nicht. Das, was
doch,
ich sagen
aber ich finde es wichtig.
Ich suche mir ein Thema, von dem ich annehme, dass es mein Publikum interessiert, weil ich etwas abliefern muss. Ich muss rechtfertigen, warum ich in Cannes bin. Ich mache dort meine Arbeit und ich bringe etwas nach Hause. Was machen denn Sie? Sie gehen nach Oberhausen und Sie staunen und Sie gucken und Sie sehen, was sich ergibt.
Ja, dieses Jahr war es speziell, weil ich bin gerade von der Antrittsvorlesung gekommen im Pen-Club. Da hatten die Schriftsteller und Literaten das Gefühl, ich sei doch eigentlich einer von ihnen. Ne? Und ich bin eigentlich unter diesem Eindruck von diesem Text, was ich da gemacht habe. Ich war auch nervös, weil ich habe das noch nie vorher gedacht, dass ich ein Essayist sein könnte. So habe ich das also herleiten müssen. Und dann komme ich in Oberhausen an und Oberhausen macht jetzt etwas völlig Verrücktes. Sie kommt mit Marianne Lewinsky, aus der Schweiz übrigens ja auch, und bringen eine Programmschiene 100-jährige Filme.
Also eigentlich die Kurzfilmtage bringen 100-jährige Filme. Also
ich bin vom Stuhl gefallen. Da dachte ich, alle Kurzfilmfestivals schießen aus dem Boden wie verrückt und alle wollen YouTube mit dabei haben und schick uns deinen Film, wir machen dich berühmt, was völliger Schwachsinn ist. Und was macht Oberhausen, das Kurzfilmfestival? Also so politisch habe ich dieses Festival einfach in den letzten Jahren nicht gesehen, weil das fährt so ein. Einfach zu sehen, wie war das vor 100 Jahren, wie die mit den Kameras unterwegs waren? Wie haben die das gemacht? Was sind, gerade für mich als Laie, was sind die Elemente eines Films? Wie beginnen die damit zu spielen? Das war einfach ein Lehrgang. So, fertig. Da habe ich mir wirklich die ganze Schiene angeschaut, ja.
Und wie schlägt sich dann das nieder? Also wie arbeiten Sie mit dem, was Sie da erleben? Wie entscheiden Sie, ob Sie einen Kurzfilm machen, ob Sie Töne aufnehmen oder ob Sie einfach im Blog ein paar Stichworte dazu notieren?
Also wie gesagt, meine Chefin lässt mich da wirklich voll spielen. Also ich habe keine Auflagen. Ich bin nur der Tina Rechenschaft schuldig. Jetzt dieses Mal eben, also wir sind am Schreiben von Band 2, also die Tina sitzt dann da in unserem Übertragungswagen und macht Mindmaps für unser Buch, was im Frühherbst kommen soll. Und ich sage einfach, ich muss diese Schnipsel sehen, das ist sensationell, so toll kriege ich das nicht mehr angeboten. Und dann habe ich natürlich keine Zeit mehr, um anderes zu machen.
Beschreiben wir doch kurz, Sie haben Band 2 angesprochen, Band 1 liegt hier vor mir, das heißt, ich habe dann in der Hand, das sind etwa 4 Kilo Buch mit über 500 Seiten, heißt Die Form der Unruhe, herausgegeben von Tina Piazzi und Stefan M. Seidel von Rebell TV. Das ist ein dicker Band mit auf den ersten etwa 100 Seiten kurze Texte, Essays, und dann folgen etwa 300 Seiten Fotos. Screenshots könnte man sagen.
Mhm. Videostills, also, ja.
Das ganze Buch ist eigentlich auch ein Zettelkasten, linear geordnet, also die Seiten sind durchnummeriert, wie sich das gehört, additionalistisch
sogar könnte man Filmchen, sagen. Also die Videostills sind eigentlich auch nummeriert, die sind eine Referenz auf das Video.
Das heißt, im Prinzip ist dieses Buch eine Art Katalog des Materials, das online steht?
Nee, wir wollten einfach ein dickes, schweres Buch haben, das ist doch gut.
Und das funktioniert auch, wenn dieses orange, dicke, 4 Kilo schwere Buch auf dem Tisch liegt. Es ist nicht zu übersehen und es erinnert einen immer wieder daran, dass man sich eigentlich mit Rebell TV auseinandersetzen sollte und möchte.
Also gut, wir haben, vielleicht können wir das noch machen mit diesen 3 Kapiteln. Also das Symbolische ist tatsächlich sehr wichtig. Also wir wollten wirklich ein dickes Buch haben, weil wir sagen, die Buchdruckzeit ist vorbei. Es kommt was anderes. Und wenn wir große, dicke, schwere Bücher haben, ist es kein Zeichen mehr von gewichtigem, wichtigem Wissen, sondern es ist, wir hätten auch 10 solche Bände ausdrucken können. Es ist, schon das ist teuer. So, aber das große, dicke, schwere Buch als Symbol, und darin hat es 3 Kapitel. Es geht auf Augustinus zurück. Jedes gute Buch hat 3 Kapitel. und von daher haben wir 3 Symbole genommen, die für unsere Arbeit wichtig sind. Perspektivenschichtung, das erste mit diesen Wissenschaftlern, die über uns geschrieben haben. Dirk Becker, Franz Schultheiss, Bart von Brock und so weiter. Das zweite sind die Videostills, wo es uns darum geht, passt auf, ein Bild ist nicht ein Bild. Ein Bild im Blog ist ein Link. Die genau gleiche Datei bei TV ist der Start eines Videos. Und wenn wir es hier in ein Buch drucken, ist es eine Reihung und es erzählt eine völlig andere Geschichte. Also und dann kommt noch der dritte Teil, die Wochenkommentare, die wir mit Hans-Peter Spörri gemacht haben. Fernung, das ist ein Abi-Warburg-Begriff. Mhm. Und von das ist uns wichtig gewesen, einfach mal ein Statement zu setzen und sagen, hey Leute, wir arbeiten an etwas ganz anderem. Wir sind eben kein Subtraktionsblock.
Sind wir beim Begriff der Subtraktion, also ja, eigentlich das Wegnehmen im Gegensatz zur Addition, bei der Subtraktion wird subtrahiert, also weggenommen. Und wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, dann sagen Sie, der normale standardisierte Journalismus arbeitet so, dass wir von den Dingen so viel wegnehmen, bis nur noch das übrig bleibt, was auf einen Blick erkennbar und verstehbar ist. Das heißt, ich reduziere die Wirklichkeit als Journalist so weit, bis ich das Gefühl habe, mein Publikum versteht das Gleiche wie ich in dem Moment. Das wäre subtraktionistische Methode in Ihren Augen.
Das ist eine schöne Erweiterung. Genauso, ich würde es dann anders sagen, ja, aber genauso sehen wir das. Darüber jammern wir ja im Moment auch, dass wir sagen, oh, es ist so viel, das große, weite Web und wer hat denn da noch Übersicht und wir sind überfordert und wer fasst uns das zusammen und wer sagt uns das ganz kurz und knapp. So. Und das ist gar nicht unser Punkt.
Sie machen das Gegenteil, also Sie umarmen eigentlich das große, weite Web und das zu viel und Sie stellen dem zu viel noch mehr zur Seite. Sie sagen eigentlich gar nicht, wir müssen das reduzieren, sondern sie umarmen einfach das Ganze, was da ist und legen einzelne Schlaglichter in eine bestimmte Richtung, ohne das zu kommentieren. Wie sind Sie denn an die Ars Electronica herangegangen? Die Ars Electronica ist ja eigentlich das Gegenteil des großen, dicken Buches. Sie waren im Mai auch dort in Linz an dieser Ausstellung kann man auch nicht mehr sagen.
Also es war jetzt die Jurierung. Die Ausstellung ist immer in dem, also das Festival selber ist dann in der ersten Septemberwoche. Und jetzt war Jurierung. Ich war Teil der Jurierung für Next Idea.
Das heißt, Sie haben Projekte ausgewählt, die dann vorgestellt werden.
Ja, genau. In unserer Kategorie ist noch spannend, weil wir...
Was war die Kategorie?
Next Idea. Also was ist das Nächste? Und wir suchen eigentlich unfertige Ideen. Alle anderen Kategorien, suchen eigentlich fertige Ideen und zeichnen die aus. Und wir suchen unfertige Ideen. Wo steht jemand an? Wo sagt jemand, oh, da bräuchte ich jetzt noch was? Was Technisches, was Künstlerisches oder so etwas. Das ist eine schöne Arbeit.
Und das Gefühl, was man noch brauchen könnte, was als nächste Idee zünden könnte, kommt das aus dem Bauch? Sie treffen auf eine Idee und Sie sagen, das geht irgendwo hin, das interessiert mich. Oder haben Sie Vorstellungen, was Sie interessiert, ob das soziale Gewichtung hat, eine politische Ausrichtung? Wünschen Sie sich etwas, wenn Sie an eine solche Jurierungsarbeit wie an der Ars Electronica herangehen?
Ja gut, also jetzt, ich war das erste Mal dort, da geht es auch ein bisschen darum zu schauen, wie arbeiten die, worauf schauen die, was wünschen sich die. Ich glaube, wir haben jetzt eine extrem schöne Arbeit für unsere Kategorie auswählen können, weil es ein Künstler ist, der ganz tief in die technischen Möglichkeiten eingreift und es für einmal nicht so ist, dass die Kunst verzierend, technikverzierend tätig ist, sondern es umgekehrt ist, dass da macht die Kunst einen Vorschlag, wie man mit Technologie umgehen könnte. Das ist dann sicher eine persönliche Vorliebe, dass ich dann mich natürlich für ein solches Projekt einsetze, aber das war ein Juryentscheid und es war nicht schwierig.
Dürfen Sie darüber reden?
Ja, das ist publiziert. Ja, genau.
Was ist es denn? Also?
Das ist ein Künstler, der hat ein ganz neues Material bekommen aus dem Nanotech-Bereich. Und der behauptet, er könne 144 Mal schwärzeres Schwarz als das je gezeichnete Schwarz. Das ist natürlich schon an und für sich lustig. Aber die Idee ist natürlich, dass es schon Materialien geben könnte, die echt Licht saugen.
Und also wirklich ein schwarzes Loch,
ja,
zum Aufstreichen.
Ja, natürlich. Und jetzt sind wir natürlich, das ist so philosophisch, ne? Also das geht ja weit über Malevich hinaus. Da kommt Robert Flood rein, da kommt Avicenna rein. Was ist eigentlich, wenn es Nacht wird, wohin sind die Farben gegangen und. Ich meine, das ist eine sensationelle Frage. Und da hängt jetzt einer da und fragt sich, ja, aber wenn jetzt da in diesem Nanotech-Bereich so Spiralen drin sind und so, kann ich jetzt diese Spiralen ansteuern? Kann ich mit denen was machen? Also, und da kommt er jetzt an die Ars Electronica ins Future Lab und sagt, könnt ihr mir helfen? Da stehe ich jetzt an. Das ist natürlich klasse, solche Arbeiten dann auswählen zu dürfen.
Das heißt, der Künstler interessiert sich nicht nur für den technischen Aspekt dieses Nanomaterials, das ja, dieses genau. unheimlich schwarze Schwarz herstellt, sondern auch für die Implikationen, also was würde das sozial oder politisch bedeuten. Man könnte ja zum Beispiel sagen, das ist die ultimative Substraktion, also ein schwärzeres Schwarz, das überhaupt alles aufsaugt. Mehr reduzieren kann man ja gar nicht.
Ja gut, ich habe jetzt vielleicht mehr so... Was mich einfach extrem anspricht, ist dieses Denken in sehr, sehr langen Zeiträumen, an philosophischen Fragen nachzudenken, die weggehen von diesen geistigen Laola-Bewegungen, die jetzt gerade durchs Land schwappen, und dann noch einmal zu fragen, ja, hey, was bedeutet das? Und da fühle ich mich, glaube ich, eher angesprochen. Also das ist vielleicht dann auch die Parallelität zu Rebell TV, wirklich zu fragen, was ist das eigentlich, was eben, noch einmal, ich bin Sozialarbeiter, ich komme von der gesprochenen Sprache her, so jetzt in Klientensettings oder in Streetwork oder so. Und dann kommt diese Schrift daher, was macht jetzt diese Schrift? Dann kommt der Buchdruck daher, was macht jetzt dieser Buchdruck? Und jetzt bin ich ein Blogger, da loggen sich Bits ein in Sprache, Töne, Bilder. Was ist das? Was geht da ab? Wie kann ich dem begegnen? Was macht das mit mir? Wie kann ich darauf reagieren? Wie kann ich ökonomisch überleben, währenddem ich das am Erforschen bin? Das fasziniert mich vielleicht auch an der Arbeit von Frederik de Wilde. Ist das übrigens Frederik de Wilde, der Künstler da aus Ars Electronica, der da gewinnt in unserer Kategorie Next Idea.
Mit dem schwärzeren Schwarz.
AEC.at. Das machen wir natürlich, ja. URLs sagen, gell?
Ist auch eine faszinierende Vorstellung, weil da ja etwas auftaucht, von dem man nicht weiß, wo es hinführt und was es genau bedeutet. Wenn Sie vorhin diese geistigen Laola-Bewegungen angesprochen haben, ich möchte ein Beispiel versuchen dafür. Im Moment wird von Apple das sogenannte iPad lanciert in der Schweiz. Also in diesen Tagen kommt das raus. Und das ist eigentlich ein Computer ohne Tastatur, besteht nur aus Bildschirm, ist ein großes aufgeblasenes iPhone. Und im Moment wird das von den Journalisten und den Verlegern gepriesen als eine Möglichkeit, das alte Verlagsmodell ins digitale Zeitalter hinüber zu retten. Also die Vorstellung der Verleger ist, wir können unsere Zeitungen auf diesem iPad wieder verkaufen. Ist das so eine Art geistige Laola-Bewegung, die Sie gemeint haben? Diese Vorstellung, dass man etwas, das man schon kennt, einfach mit der neuen Technologie weiterführt, solange das irgendwie noch geht?
Nein, das ist keine geistige Laola-Bewegung, das ist ein Tsunami.
Und das ist in dem Fall ein negativer Begriff, also etwas Zerstörerisches.
Also Laola-Bewegungen finde ich auch. Also in einem Fußballstadion, da werde ich natürlich auch schwach. Aber sonst, wenn ich zu Hause an meinem Computer sitze, finde ich geistige Laola-Bewegungen eigentlich auch schwierig. Da versuche ich eigentlich auch abzuhauen und eben andere Geistesübungen zu vollziehen. Aber das, was wir sehen mit Apple, mit diesen Umstellungen, das sind ganz, ganz große Players. Und ich meine, ich kann diese Versuchung, ich sage immer, ich würde sehr gerne meiner Mutter ein iPad kaufen, weil ich bin ganz sicher, die ist, keine Ahnung, wie alt die ist alt, aber die schreibt SMS. Und ich bin ganz sicher, die kann auch E-Mailen, die würde vermutlich vielleicht sogar twittern, weil es ist, man muss nichts mehr können. Man muss nur noch wissen, was will ich jetzt machen? Und wenn der Sohn oder die Tochter da irgendwie drin ist, ist man so schnell über Netzwerke macht man mit. Also ja, ich glaube, das ist ein Tsunami.
Also der Computer, der auf der Stufe des Kühlschranks angekommen ist.
Ja,
jeder kann bedienen und ist eigentlich nur noch ein Teil des Alltags.
Ja.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte ganz kurz noch auf ein Dilemma in Ihrer Arbeit und Ihrer Suche eingehen. So wie Sie es eben geschildert haben, gibt es ja zwei Arten, die Welt anzugehen. Die eine ist die subtraktionistische, die vereinfachende, und die, zu der gehört auch die Suche nach dem Geschäftsmodell, die eigentlich alles dominiert, zumindest in unserer westlichen Welt.
Mhm.
Also bei jeder Technologie, die auftaucht, sofort die Frage, wie lässt sich das verwerten, wie lässt sich damit ein Geschäft machen, weil es unsere Ökonomie am Leben hält. Das Umgekehrte, Ihre Version, der Zettelkasten, das Umarmen der unendlichen Vielfalt, das bringt nichts ein. Also irgendwo dazwischen müssen Sie sich ja auch bewegen. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?
Also auf jeden Fall kann man sagen, also so wie wir das Subtraktionskonzept beschreiben würden, geht es ja darum, dass wir sagen, wie die Medien heute reagieren, ist, dass sie zuerst gemerkt haben, wir können ohne Qualitätsverluste zu haben die Druckmaschinen außen vor lassen. Abzug, Druckmaschine, die Distributionsprobleme sind gelöst, die Lastwagen sind weg und so weiter. Die zweite Stufe ist, man kann das Redaktionsteam löschen und so weiter, bis man am Ende nur noch RSS-Feeds auswertet und die bringt. Und wir sagen ja zumindest einfach mal, das ist ganz sicher der falsche Weg. Das könnt ihr jetzt noch machen. Wir arbeiten an einer anderen Methode. So, insofern habe ich Hoffnung, weil ich weiß, dass die großen Medienhäuser ganz sicher in die völlig falsche Richtung laufen.
Man könnte sagen, Sie zeigen uns eigentlich, dass es sich lohnt, hinzuschauen, hinzuhören. Sie gehen irgendwo hin. Und Sie legen Ihren öffentlichen Zettelkasten an und ich bekomme dann Lust, nächstes Mal an die Ars Electronica zu gehen oder nach Oberhausen. Mich reut es, dass ich diese 100-jährigen Filme nicht gesehen habe. Ich bin fasziniert von den Reaktionen, die Sie auf Ihrem Blog bekommen von Leuten, die Ihnen sagen, was Sie auch noch hätten anschauen sollen oder wie Sie auch noch hätten reagieren sollen. Ist das ein Vernetzungsmodell? Geht es darum, die Leute in Kontakt zu bringen?
Ja gut, also wir sind natürlich nicht fertig. Also wir ringen jetzt um ein Venture Capital, was extrem schwierig ist. Also wir sind natürlich nicht fertig. Wir sagen nur, wir versuchen uns da heranzurobben und zu zeigen, es wird ganz anders sein. Auf diese, eben noch einmal, dieses Bits, die sich in Sprache, Bilder und Töne einloggen, es wird eine ganz andere Lösung sein. Es wird eine prozessuale Lösung sein, eine systemische, eine vernetzte sein, und daran arbeiten wir. Und ich hoffe, ich arbeite noch 3 Jahre weiter.
Das hoffe ich auch, Stefan M. Seidel, mit dem Kürzel SMS übrigens, ein sprechendes Kürzel.
Aber ich war vorher.
Sie waren schneller als Kurzmeldung, als etwas, das sich verschicken lässt. Wir beim Radio, wir bleiben linear, wir bleiben zeitgebunden, auch wenn wir mit den Podcasts natürlich aus diesem Gerüst aussteigen können. Ich verweise gerne noch einmal auf rebell.tv, Ihren großen Zettelkasten im Web, und ich hoffe, der bleibt uns noch lange erhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch.
Michael Sennhauser, ich danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.